Hallo ihr Lieben, buongiorno, zu zuckerfrei beginnt im Kopf. Ich freue mich riesig, dass ihr reinhört hier in unseren zuckerfrei beginnt im Kopf Podcast. Ich bin Leandra, ich bin Schauspielerin, ich bin Moderatorin und ich bin Sprecherin. Und ja, freue mich riesig, weil seit 2,5, fast 3 Jahren gibt es diesen Podcast. Und wirklich, wir sind so viele mittlerweile, es sind so viele Hörer im Monat, so viele Menschen, die inspiriert sind, so viele Menschen, die angefangen haben, industriezuckerfrei zu backen, mit Datteln gesüßt, Giottos, Raffaellos, die immer gesünder werden, denen es immer besser geht, die Jeans sitzt nicht mehr, weil sie runterrutscht und die Haut wird besser und es ist einfach so eine schöne, ja, wie ein Märchen, finde ich, wie ein Zuckerfrei-Märchen. Und ich freue mich riesig, auch heute wirklich wie ein Märchengast, kann man gar nicht anders sagen, vorzustellen. Ein Mann, dessen Bücher mich schon ganz lange begleiten und der für mich wirklich wie so eine ganz weise Persönlichkeit hat und unfassbar viel weiß und unglaublich belesen, gebildet ist, hat über 70 Bücher geschrieben. Und ich spreche heute mit Rüdiger Dahlke, Dr. Rüdiger Dahlke. Vielleicht kennst du seine Bücher Krankheit als Sprache der Seele oder Krankheit als Symbol oder Krankheit als Weg, ist, glaube ich, den meisten bekannt, wo es wirklich auch um den Zusammenhang zwischen dem, was wir körperlich haben, geht und dem, was geistig vorausgeht. Und unabhängig davon haben wir darüber gesprochen, was es so für Dinge gibt, die wir essen können, wie natürlich unter anderem Industriezucker, der unfassbare Auswirkungen hat auf unser ganzes psychologisches, also auf unseren Geist, auf unser Nervensystem und aber auch, was die häufigsten Ursachen für Alltags-Wehwehchen, aber auch solche, kann man sagen, fast schon, ja, Spielgesetze oder Spielregeln des eigenen Lebens, die so unfassbare Auswirkungen haben auf alles. Also wirklich so ein Rundumschlag, Körper, Geist, Seele, zuckerfrei. Es war wirklich so ein schönes Gespräch. Ich war danach unfassbar inspiriert und habe gedacht, okay, jetzt werde ich noch mehr Bücher von diesem Mann lesen, weil man einfach so viel lernt und das Thema Gesundheit wirklich ganzheitlich gesehen wird. Ernährung, was wir essen, dass es damit zu tun hat, wer wir sind. Und wenn wir was haben, was es möglicherweise auch mit Dingen zu tun hat, die uns geschehen und mit denen wir uns umgeben. Und wie gesagt, es ist wirklich ein Potpourri aus Lebensprinzipien, aus Schicksalsgesetzen, aus Peace Food, also aus Friedensernährung, Krankheit der Sprache der Seele. Es ist wirklich ein ganz buntes Potpourri, diese Folge, und natürlich industriezuckerfrei. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dieser Folge mit Rüdiger Dahlke. Hallo lieber Rüdiger, ich freue mich riesig, dass du im Podcast bist. Ich habe dir gerade schon angeteasert, dass ich ein Riesenfan von deiner Arbeit bin, von deinen ganzen über 70 Büchern. Und du hast mir gerade auch gesagt, ich lebe seit Jahren zuckerfrei, das ist gar kein Thema, glutenfrei, vegan in Österreich, wo du gerade bist. Nimm uns mal mit, warum ist es seit Jahren schon überhaupt gar kein Thema mehr für dich, dass du kein Zucker isst? Weil da bist du ja sowieso mit deiner ganzen Arbeit, Peace Food und Co. Wie kam das, dass du das erkannt hast?
Ja, einfach weil ich Arzt bin seit fast 50 Jahren, seit 48. Und hier in diesem Zentrum Tamanga, da bin ich so angekommen seit über 20 Jahren. Ich habe lange mal Geld verdient und wie es dann viel war, habe ich das hier gebaut. Und das ist von Anfang an völlig frei. Da haben wir auch 11 Hektar gesucht, wo nie Kunstdünger gestreut wurde, nie Herbizide, Pestizide, Fungizide. Das ist so ein idealer Ort. Einerseits, um Seminare zu halten, so überschaubare, so riesige mache ich hier nicht, sondern die sind so bis 50 Leute, 50 Leute. Und wir können die meiste Zeit jetzt zum Beispiel uns selbst versorgen aus dem großen Biogarten. Und das ist uns ja persönlich, so leben wir ja auch im Urlaub. Also das ist uns ein Anliegen. Ist mir für die Menschen deswegen auch. Meine Medizin ist so, würde man grundsätzlich sagen, eine der Hoffnung in einer zähen Umgebung, in einer zähen Welt, die ja wenig Hoffnung macht, die Medizin, die arbeitet mit Angst. Wenn sie nicht das und das, wenn sie nicht impfen, dann kriegen sie die und die schlimme Katastrophe. Und wenn sie nicht Vorsorge machen, was gar keine Vorsorge ist, sondern nur Früherkennung, dann kriegen sie sowieso Krebs. Das ist eine Angstmedizin, in der ich da existiere. Und das, ja, möchte ich so einen Kontrapunkt setzen dazu. Hey, Medizin könnte im Wesentlichen Hoffnung machen. Also so ein Lieblingsausdruck von mir ist auch ansteckende Gesundheit. Warum nur ansteckende Krankheit? Ich stecke die Leute eher mit Gesundheit an. Das ist so ein Stichwort, Eigenverantwortung. Und das hat sich einfach herausgestellt, dass das gesundmachend ist. Pharmaka von der Pharmaindustrie zu fressen, das ist wirklich ungesund. Das macht die Pharmaindustrie gesund, finanziell gesund. Aber die Menschen macht es krank. Ich habe ganz am Anfang 1,5 Jahre nur Psychotherapie gemacht, weil ich von der Schulmedizin, von der Klinik so frustriert war. Und in der Zeit habe ich wieder angefangen mit der Medizin, weil ich gemerkt habe, wenn ich von den Menschen, die 5, 6, 7, 8 Medikamente schlucken, wenn ich mit meiner ärztlichen Autorität diese Medikamente wieder absetze oder von den 8 jedenfalls mal 5, 1 betone, dass es wirklich wichtig ist und 2 ausschleiche, dann werden die Leute einfach gesünder. Diese Medizin macht nicht gesund, die macht krank. Und es ist ja auch so, dass die dritthäufigste Todesursache bei uns nach Herzproblemen offiziell, ich glaube Krebs an erster Stelle, aber jedenfalls an erster und zweiter Stelle Krebs und Herzprobleme, kommt an dritter Stelle die Kunstfehler der Schulmediziner und die Nebenwirkung ihrer Pharmaka. Die Schulmedizin ist zu dem geworden, was sie eigentlich therapieren wollte. Mehr Schaden als Nutzen. Wobei, ich möchte auch nicht auf sie verzichten. Wir brauchen schon von den 120.000 Medikamenten, die es bei uns gibt, der Pharmaindustrie zuliebe, brauchen wir knapp 2.000. So viel haben die Schweden, so viel hatte die Ex-DDR, wobei die auch keine Lösung war. Die hat einfach nur nachgeforscht, immer kopiert. Aber unsere 120.000, da hat ja sogar mal der Minister Seehofer versucht, mit einer Positivliste dagegen zu gehen. Und er hat nachher ganz öffentlich eingestanden, dass er gegen die Pharmaindustrie keine Chance hatte und gegen die Lobbyisten, die da in Berlin sitzen. Also das ist eine, aus meiner Sicht leben wir sowieso in einer Weltgeldreligion, da dreht sich alles um Geld. Und in der Medizin ist es leider auch so. Und da habe ich so einfach Konsequenzen gezogen. Also ein wichtiges Thema bei mir ist Fasten zum Beispiel. Sieht man auch, dass die meisten Ärzte sehr unglücklich sind, wenn sie fertig sind. Also ich kenne ja, nachdem ich 75 praktisch bin, nächsten Monat, kenne ich ja viele alte Ärzte. Und die sind ja häufig nicht sehr glücklich, wenn sie fertig sind mit ihrer Praxiszeit und Klinikzeit. Oder ich kenne einfach die, zu denen ich so eine Resonanz habe, weil ich natürlich auch nicht zufrieden war mit der Schulmedizin. Wobei ich schon sagen muss, die hat auch ihre Vorteile und so natürlich in der Immunologie und so gibt schon erhebliche Fortschritte auch in den praktischen reparativen Arten der Medizin. Also Zahnmedizin ist deutlich besser geworden, Chirurgie ist deutlich besser geworden. Alle, die reparieren, haben schon sehr große Fortschritte gemacht. Und auch von den anderen einige. Aber trotzdem kann es nicht sein, dass die Medizin die dritthäufigste Todesursache im Gesundheitsbereich ist. Schulmedizin. Aber es ist so. Es wird dauernd kontrolliert und es kommt immer wieder raus. Und ich habe dann einfach geschaut, was sind denn die Gründe? Und Fasten ist halt so eine Methode, da kannst du erstmal mit allem aufhören und neu anfangen mit der Ernährung. Oder du kriegst sicher keinen Industriezucker dazu, wenn du dann neu anfängst. Ja, also aus meiner Sicht müssten wir uns das leisten, eine vollwertige statt eine minderwertige Nahrung. Und entsprechend, also ich habe nichts gegen die Süße des Lebens. Das wäre für mich dieses Urprinzip Venus Aphrodite. Also es wäre wunderbar, wir kämen mal mit Partnerschaft und Liebe ein bisschen mehr besser auf die Reihe. Wir würden Kunst und Kultur in unser Leben integrieren. Versöhnung und Frieden, das ist alles Aphrodite Venus. Und aber selbst wenn du jetzt physisch Süße brauchst, würde ich sagen, okay, dann musst du es als Übergang machen. Es ist natürlich besser, du nimmst so eine natürliche Süße als Industriezucker. Weiß oder braun ist mir egal, ehrlich gesagt. Also die war auch mal in Kuba, da nehmen sie im Wesentlichen ihren eigenen Zucker, Rohrzucker braun. Gesünder sind sie davon auch nicht geworden. Also das ist einfach diese Mast an raffinierten Kohlenhydraten, die wir machen, ist einfach ein Grundübel unserer Gesellschaft. Dadurch haben so viele Leute so Energiemangel. Ist ja kein Zufall. 2 Millionen sind depressiv in Deutschland. Ja, die haben alle Energiemangel. Angeblich mehr haben Burnout, auch alle Energiemangel. Dann haben Hunderttausende CFS, Chronic Fatigue Syndrom, auch Energiemangel. Dann gibt es die ganzen Post-Covid, Long-Covid, Post-Vac, alle Energiemangel. So, wir haben einen unglaublichen Mangel an Energie. Das spürst du in deinen jungen Jahren jetzt noch nicht so. Aber die älter werdenden spüren, das ist sehr deutlich. Und das hat wesentlich damit zu tun, dass wir raffinierte Kohlenhydrate essen, die nämlich unsere Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke nicht nur stören, sondern auch langfristig zerstören. Also das ist wirklich ein schwerwiegendes Problem, die raffinierten Kohlenhydrate. Ich würde jemanden raten, die grundsätzlich zu streichen. Da gibt es keine raffinierten Kohlenhydrate. Das gibt ganz versteckt so einen Streuer mit Erythrit, die das gar nicht aushalten für ihren Kaffee, das sind ja in Österreich. Dann müssen sie halt sowas nehmen. Aber aus meiner Sicht ist es halt alles sehr ungesund. Bei uns haben sich sehr ungesunde Sachen eingebürgert. Ne? Wenn du schaust, an dritter Stelle bei den Todesursachen im Gesundheitswesen ist die Schulmedizin und die Pharmaka. An vierter Stelle ist dann aber schon der Alkohol. Also die Leberzirrhose. Jedenfalls in einem Land wie Österreich oder Bayern oder so, wo praktisch Trinken zum guten Ton gehört. Ja, die staatstragende Partei in Bayern, deren Chefs sitzen ja immer hinter einem 1 Liter Biertopf. Und ungefähr so ist auch ihre Politik, würde ich sagen.
Also du hast jetzt ja schon ganz viele Todesgründe genannt, wie man ein super ungesundes Leben führt, das dann möglicherweise Tod als Konsequenz hat. Was würdest
du... Elend, ja, weißt du, es ist ja nicht nur das frühe Ende, was mich mehr betrifft als Arzt, ist das Elend, was dabei reinkommt. Ja, also wenn ich habe jetzt kaum Patienten aus einer Normalpraxis mehr und jetzt mit 75 sowieso nicht. Aber was ich so an Patienten hatte, denen geht's ja nicht gut, wenn es denen gut gehen würde. Ich habe noch nie einen Raucher erlebt, der, wenn man am Bett stand ist und fragt hat, ob man jetzt oberhalb oder unterhalb vom Knöchel amputiert, der dann noch so eine große Klappe hat. Wenn man die so fragt, ja, rauchen und irgendwas, muss man ja sterben, ja. Aber Raucher sind die feigsten, die ich kenne, überhaupt. Also es ist ein ewiges Jammern und Wimmern, wenn man dann amputieren muss. Und dann haben sie noch Glück. Also dann können sie noch länger leben mit dieser Schiene. Mit dem Bronchialkarzinom, wo sie praktisch nur Raucher kriegen, dann geht's sehr schnell dahin und sehr elend. Na, du kriegst keine Luft mehr, erstickst praktisch. Also das sind ja entsetzliche Dinge. Und das ist mit der minderwertigen Ernährung, die wir haben. Wir haben ja keine Lebensmittel. Keiner dieser Konzerne macht Lebensmittel. Die machen Nahrungsmittel. Da kannst du eher früher als später elend dran zugrunde gehen an dem Zeug. Lebensmittel ist ja ganz was anderes. Und als Arzt bin ich natürlich für Lebensmittel. Wobei mir ehrlich gesagt geistige Nahrung viel wichtiger ist als körperliche. Aber es beginnt auch schon mit der körperlichen.
Ja, was meinst du? Ich will dich gleich unbedingt noch was zu deinen Büchern Krankheit und Krankheit als Symbol und Krankheit als Weg, also diese ganze Psychosomatik und die Seele, die den Körper steuert, da habe ich ganz viel von dir gelesen, dich dazu fragen. Aber eine Sache noch, weil du hast jetzt so über die Pharmaindustrie gesprochen und dass es viel mehr Medikamente gibt, als wir brauchen. Wie siehst du das denn in der Lebensmittelindustrie, weil du das gerade angeteasert hast? Du unterscheidest zwischen Nahrungs- und Lebensmittel und jedes Jahr gibt es neue Marken. Also es gibt dich mit deinen über 70 Büchern und gleichzeitig ganz viele, alles full of Industriezucker, E35Z, Konservierungsstoffen und Co.
So, das ist eine andere Welt, mit der haben wir nichts zu tun. Hier in Tamangar gibt's keinen Industriezucker, gar keine Industrienahrung. Hier gibt's nur Vollwertkost, bevorzugt aus unserem großen Garten. Wir haben 11 Hektar Bioland, da ist noch nie gegiftet worden auf diesem Land. Und also das ist eigentlich eine ideale Situation. Hier erwartet niemand, dass es irgendwie im Essen Gluten hat oder Zucker oder dass irgendwelche Gifte da drin sind. Bei uns ist es am liebsten Eigenanbau und an zweiter Stelle, das geht nicht immer, im Frühjahr zum Beispiel und so, Winter. Und dann gibt's halt Biokost. Also insofern, wir haben damit gar nichts zu tun. Und ich esse sowas nicht, schon seit 50 Jahren. Naja, wenn ich mal irgendwo eingeladen bin oder so, ich kontrolliere das da nicht immer ganz genau. Ja, dann sonst wird das irgendwie, wenn ich im Ärzteclub für ein Fünf-Sterne-Hotel eingeladen bin, werde ich nicht einen Zirkus machen, da ist garantiert die Ernährung nicht vollwertig. Weil die Mehrheit der Ärzte ja gar nicht ein Bewusstsein dafür hat. Also, aber ich mache da keinen Zirkus, sondern ich esse dann nichts oder wenig, wenn es so minderwertig ist.
Aber du sprichst jetzt vom Bewusstsein. Was macht denn dieses Bewusstsein aus, dass man, wenn man jetzt nicht so riesen Hektar Land hat, wo man sich Zucchini und Salat und alles anbaut wie du, das ist ja unglaublich. Was macht
denn? Ich mache das nicht, das macht die Christine, unsere Gärtnerin, ne? Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen.
Ja, aber wenn man keine Christine hat und als Autonomalverbraucher in der anderen Welt ist, also nicht bei dir im wunderschönen Österreich, von Christine leckeres, vollwertiges Essen zubereitet bekommt, was meinst du, du hast gerade gesagt, andere Welt, was ist denn dieses andere Bewusstsein? Also was für ein Bewusstsein braucht es, und darüber schreibst du ja auch ganz oft mit Tiere essen, Peace Food und dem Ganzen, was ist denn dieses andere Bewusstsein für zuckerfrei, glutenfrei, vegan?
Das ist erstmal einfach Bewusstsein. Die Mehrheit, glaube ich, hat gar kein Bewusstsein für Ernährung. Die stopfen rein, was am billigsten und günstigsten im Supermarkt kriegen. Sie meinen, das ist günstig. Die argumentieren ja sogar, dass das vollwertige Essen teurer ist. Nein, überhaupt nicht. Das Essen aus dem Supermarkt, das kostet das Leben. Und zwar auf eine elende Art. Das sehe ich ganz anders. Also ich meine, ich bin jetzt auch nächsten Monat 75 und arbeite, schreibe, halte meine Seminare und mache das sehr gern und habe jetzt in diesen fast 50 Jahren als Arzt keinen einzigen Tag Ausfall gehabt, dass ich jetzt krank gewesen wäre oder hätte mir ja selbst krank schreiben können, aber ich habe es nicht müssen. Also das ist ja schon, ich sehe es auch an Mitarbeitern, Freunden, die diesen Weg mitgehen. Die sind durchschnittlich gesünder, nehmen an keiner Grippewelle teil und lassen die alle aus. Und es gibt ja umgekehrt viele normal, sage ich mal, Bürger, die lassen keine Grippewelle aus, nehmen an jeder teil. Also das ist einfach so ein anderer Lebensstil. Ich war jetzt gerade eine Stunde laufen in dieser doch sehr schönen Landschaft hier außenrum. Liegt da mitten in der Natur, Tamanga, unser Zentrum. Und danach habe ich noch ungefähr, ich schätze mal, ein Kilo Himbeeren gepflückt in unserem Garten, weil ich das auch sehr gerne mache. Und ja, ich kann mich ganz gut so erfreuen an dem, was wir hier haben. Und es macht mir immer noch Freude. Also ich habe jetzt nicht einen direkten Grund, warum ich aufhören sollte zu arbeiten, mal abgesehen davon, dass ich gar keinen Nachfolger erstmal so finde. Eine Nachfolgerin vielleicht. Also, und mein Ziel ist dabei, wirklich Gesundheit zu vermitteln. Ansteckende Gesundheit. Und vorbeugen. Das kannst du nämlich tatsächlich. Also, wie ich schon sagte, geistige Nahrung ist mir viel wichtiger als körperliche. Bei uns ist so die Grundthematik, die Spielregeln des Lebens zu kennen, die Gesetze. Schicksalsgesetze. Das ist auch ein Buch.
Ja.
Und eines der wichtigsten. Dann das Schattenprinzip. Dann die Lebensprinzipien, diese 12 Prinzipien. Ja, so dass du ohne die, wenn du die nicht kannst, die 12 Lebensprinzipien, dann kannst du nie vorbeugen. Kannst du auch nicht wirklich heilen. Die Schulmedizin kann ja nicht heilen, ne? Also kannst du reparieren. Das kannst du schon. Aber wenn du etwas wegschneidest und unterdrückst, wie die ganze allopathische Medizin das macht, dann kannst du nicht davon erwarten, dass jemand heiler wird. Heiler wirst du, wenn du was dazu bringst, was fehlt nämlich. Deswegen fragen Ärzte ja auch, was fehlt ihnen? Und der Patient weiß es in der Regel nicht. Der sagt mir, was er hat, seine Krankheitssymptome. Und daraus muss ich erschließen, was ihm fehlt, welche Urprinzipien. Und die müsste ich in sein Leben hineinbringen. Das ist die Aufgabe so meiner Ausbildungen. Ja, wenn jemand das lernen will, kann er das bei mir. Das ist mir auch wichtig, dass das noch erhalten bleibt. Der kann sich bei mir hier die DVDs besorgen für meine Ausbildung. Das sind dann 5 Wochen Ausbildung. Oder die lebhafteste, beste Form ist, glaube ich, diese 15 Monate bei Unity, ganzheitliche Gesundheitsberaterausbildung. Das ist wesentlich online, aber man trifft sich auch mal. und man kriegt die Bücher dazu und man hat Archive zum Nachfragen und es gibt immer Sprechstunden und Online-Möglichkeiten, großes Archiv, wo man sich bedienen kann. Das ist gemessen an dem, was ich an Ausbildung erlebt habe, eine ziemlich fundierte, gute Ausbildung, die ja auch wirklich sehr gut frequentiert wird. Also ich habe da ein paar tausend sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen ausgebildet. Also es macht mir Freude.
Und was würdest du sagen, die Spielregeln? Weil was ja dein ganz besonderer Ansatz ist, dass du Körper, Geist und Seele nicht trennst, wie in der Schulmedizin. Ich habe in irgendwo einem Podcast, den ich von dir gehört habe, das gehört, dass du erzählt hast, dass als sie gesagt haben, in Raum 3 die Niere, dass du da raus warst, damals noch als junger Arzt, weil du gedacht hast, wie kann man denn die Niere oder ich weiß nicht, die Leber war es so einzeln betrachten. Also nimm uns doch mal gerne mit, was sind denn die Spielregeln oder ein paar davon oder wie kann man das ganzheitlich sehen und in diese andere Welt oder in dieses Überhauptbewusstsein kommen, weil ich hoffe, die Leute, die das hören, denke ich mal, sind schon drin, das würden sie gar nicht klicken auf dem Podcast, aber vielleicht ist man ja noch mit so einem Kleinen und das vergrößert sich gerade.
So, am einfachsten zu verstehen ist das erste Prinzip. Das ist das Maß- oder Aggressionsprinzip. Ja, also wenn du jetzt an jeder Grippewelle teilnimmst, dauernd Entzündungen hast, chronische Silent Inflammation, sagen sie heute dazu, Herde, haben wir früher gesagt, ist ja alles nichts Neues, dann hast du ein Problem mit dem Aggressionsthema hast du ein Problem. So, jetzt würden wir sagen, klar, du musst im Ernstfall dann tatsächlich Antibiotika nehmen oder auch mal Virostatika. Aber so weit würde ich gar nie kommen lassen wollen. Ja, ich würde schon schauen, dass du von der Abwehr her so stark bleibst, dass du gar nicht erst kriegst. Also ich habe eben keinen Tag Ausfall gehabt in diesen 50 Jahren. Und waren wir vor anderthalb Jahren richtig ein Stück krank, aber das war sowieso im Winter in den Ferien. Also tatsächlich, stellen wir uns mal den vor. Nimmt dann jeder Grippewelle teil, hat ständig eine Entzündung, also Zehennagel entzündet, dann ist das Knie entzündet und, und. Dann würde ich jetzt nicht nur die unterdrücken, diese Entzündung, das würde ich erstmal gar nicht machen. Ich würde dem grundsätzlich eine Ernährung geben, die ihn abwehrstark macht. Also das Beste wäre jetzt mal eine Woche fasten, dann ist schon sein Entzündungsmarker reduziert und danach pflanzlich vollwertig Peace Food weitermachen. Dann geht sein Entzündungsmarker weiter runter. Also wissenschaftlich nachgewiesen ist seine Entzündungsbereitschaft dann geringer. Aber vor allem würde ich Ihnen sagen, dass er diesem Aggressionsprinzip mehr gerecht wird. Ja, wenn er das nicht lebt, ja, wenn er sich vom Leben nicht erregen lässt, dann erregen ihn die Erreger. Und dann nennt man das Infektion. Kurz gesagt. Also, ich würde ihm raten, dass er Entscheidungen trifft, das Schwert aus der Scheide und los, dass er sein Leben in Angriff nimmt, seine Probleme in Angriff nimmt, seine Beziehung in Ordnung bringt. Ja, all diese Dinge, die Mut brauchen, die Tugend von diesem Prinzip Mars, Aggression, ist Tapferkeit oder Mut. Aber auch Entscheidungen gehören dazu. Da musst du eben das Schwert aus der Scheide mal raus. Ja, konfrontieren. Dafür haben wir eine Stirn hier, Frontis. Dass wir Dinge konfrontieren, Probleme. Und in diese Richtung würde das gehen. Ja, jetzt wenn der was ganz anderes hat, das ist sogar wissenschaftlich belegt und erforscht. Nehmen wir mal an, jemand hat dauernd Unfälle. Ja, also das findet man auch. Tatsächlich ist mal eine Untersuchung gemacht worden von Menschen, die so viele Unfälle haben. Da ist Francis Alexander, ein Psychosomatiker von einem Konzern, beauftragt worden, das zu verringern, weil es ja Geld kostet, die Unfälle und Ausfälle und so weiter. Und tatsächlich haben sie dann diese Arbeitsplätze besser gesichert, Schutzbleche, Abschirmungsvorrichtungen, die Leute besser eingeschult und trainiert. Und tatsächlich haben sie dann weniger Unfälle gehabt an diesem Ort, an dieser Maschine. Aber dafür haben sie ja mehr auf dem Hin- und Rückweg zur Arbeit gehabt. Das heißt, die Unfälle bleiben gleich. Deswegen haben diese Leute und Francis Alexander, vielleicht der bedeutendste Psychosomatiker in den USA im letzten Jahrhundert, die haben dann von Unfallern gesprochen und Unfallpersönlichkeiten. 80% der Unfälle gehen aufs Konto von 20% der Menschen. So, also die rauszufinden ist ganz leicht. Das sind die mit Unfällen. Und dann haben die Leute von Alexandra gesagt, okay, das hat keinen Sinn mit dem mehr absichern. Wir setzen die an andere Arbeitsplätze. Und tatsächlich waren die Unfälle dann vorbei. Aber nicht für immer, sondern nur für 2-3 Monate. Daraus haben sie geschlossen, okay, die muss man dann wieder umsetzen. Und dann war es vorbei mit den Unfällen. Und dann stand am Schluss dieses Berichts, bei den Unfallpersönlichkeiten handelt es sich um Persönlichkeiten, die in monotonen Arbeitseinsätzen nicht einsetzbar sind. Das heißt, die brauchen Abwechslung. So, und was machen die, wenn sie keine Abwechslung kriegen? Sie machen einen Unfall. Nicht absichtlich, sondern unbewusst. Denn der Unfall bringt Abwechslung. Der Unfall an sich ist eine Abwechslung. Dann die Situation an der Unfallstelle. Dann Klinik, die Versorgung ärztlicherseits. Dann die Reha-Maßnahmen. Dann kommt Abwechslung in deren Leben. Und dann ist eine Zeit lang Ruhe, bis es wieder losgeht. Und deswegen haben die gesagt, die müssen immer umgesetzt werden. Und dann kam noch eine ganz entscheidende, für mich entscheidende Sache dazu. Da stand noch dabei, durch dieses Umsetzen, dass die dann die Ausfalldienste machen, die Urlaubsvertretung, die Einschulung neuer Leute und so weiter, kriegen die einen immer besseren Überblick in der Firma und machten Verbesserungsvorschläge. Und einige haben sogar Patente eingereicht und Geld verdient damit. Es wurden aus den schlechtesten Arbeitsplätzen Arbeitskräften die besten. So, und jetzt schau dahinter, was kann für ein Prinzip dahinter sein? Das ist relativ einfach. Das ist das Uranus-Prinzip, der Himmelsgott. Mars ist der Kriegsgott. Ne? Also der Uranus, dieser Himmelsgott, ist es der sorgt für Abwechslung. Für aus der Reihe tanzen, über die Stränge schlagen. Der spielt schnell verrückt. Für den ist die Faschingszeit günstig und so weiter. Also, du kannst Menschen sehr gut helfen. Jetzt gibt es aber 13 solche Prinzipien.
Nimm uns noch ein oder zwei mit, die sind so spannend, weil allein das zu wissen, also wenn man ein Unfalltyp ist, der Wechsel wichtig ist, weil man sonst selber bewusst oder unbewusst Unfälle herbeiführt, das ist ja unglaublich. Ich kenne ganz viele solche Leute tatsächlich, der hat gerade direkt gedacht, um Gottes Willen, vielleicht muss ich denen mal dein Buch, werde ich auf jeden Fall mit verlinken, Bescheid geben. Also ich kenne ab eine Freundin, die wirklich jede 3 Wochen, man fragt sich, wie kann die wieder alles offen wieder, also das ist schon wie so ein Scherz unter uns. Und ich denke mal, wie tollpatschig kann man das sein? Aber vielleicht ist es das, was du sagst. Also Wahnsinn.
Du hast zwei archetypisch männliche Prinzipien, ja? Die wir da angeschaut haben. Nehmen wir ein sehr weibliches, das ist das Mondprinzip. Mond hat mit Stimmung zu tun, mit Rhythmus, ja, mit Auf und Ab im Leben. Da gehört das Weibliche dazu. Das Kindliche gehört aber auch dazu, das Baby, das Stillen, die weibliche Brust ist ein Organ, was dazu gehört. Ja, zu Mars gehört jetzt zum Beispiel die Krallen, die Zähne. Das ist alles Mars-Energie, auch das Immunsystem. Mhm. Und zu Uranus, das wäre das Sprunggelenk zum Beispiel. Und zu Mond, das wäre der Magen, was ich mag, ja, gehört daher. Aber auch die weiblichen Brüste, das Stillen, das Nährende. Also, und wenn das nicht funktioniert, wenn eine Frau, aus der das heraus möchte, die es aber nicht rauslässt, die es nicht lebt, dann kommt als Schattenaspekt das Launische. Ja, Luna. Da kommt ja auch die Laune her. Les Lunes, sagen die Franzosen, die Launen. Mhm. Ja, also, wenn jemand seine Weiblichkeit nicht lebt, die aber drin ist und raus will, dann wird er launisch und missmutig, grantig und in diese Richtung, ja, nah an die Tränen gebaut, weint leicht und so weiter. Also so könnten wir jetzt 13 weitermachen, dann ist unsere Sendung voll.
Ja, nimm noch einen, komm Rüdiger, weil die sind so spannend. Also ich werde dein Buch auf jeden Fall unten verlinken. Und ich habe es mir tatsächlich heute schon bestellt, jetzt in Vorbereitung auf das Interview, weil das kannte ich noch nicht von dir.
Das Lebensprinzipienbuch ist 660 Seiten dick. Das ist mit Vorsicht zu genießen in der heutigen Zeit. Ich würde eher sowas empfehlen wie heilsame Tugenden. Das gibt's aber nur noch bei uns im Shop, im Heilkunde. Aber wir haben sicher noch ein paar hundert. Also ich habe die mal aufgekauft. Das ist nur 210 Seiten dick. und auch günstiger. Also, wir können beliebig viele machen. Zum Beispiel Löwe ist, ich bin Löwe. Also das ist Sonneprinzip, ja? Strahlen, Ausstrahlung, Charisma. Das sind Leute, die, da weißt du gar nicht, die können ja echt gar nichts dafür, die schauen gar nicht danach aus. Es ist ein Lehrer, der kommt rein und es ist Ruhe. Es kommt, gibt Lehrer, die kommen rein, es ist keine Ruhe. Die haben halt eine Ausstrahlung, die ersten. Das sind kreative Menschen. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie keine Arbeit zu haben. Ich kann auf Anhieb 20 Arbeiten, die ich machen könnte, sagen. Das ist mir unerklärlich, wie man in der Gesellschaft kein Geld verdienen kann, ehrlich gesagt, ja. Aber ich würde natürlich die Prinzipien des Geldes dahinter verstehen. Und dann mich auch anders verhalten, ehrlich gesagt. Aber zum Teil machst du das ja auch mit den Spielregeln. Das macht jeder. Wenn du Geldgeschäfte machen willst, setzt du dich ja nicht in die Jugendherberge, in den Vorraum, sondern du gehst zum Kempinski oder zum Steigenberger, zum Hilton, wo Geldleute sitzen. Ja? Weil da ist Resonanz zu Geld. Der bayerische Volksmund sagt es, der sagt es so respektlos. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ja, da wo Geld ist, kommt noch Geld hin. Wo kein Geld ist, werden die noch ärmer. Das ist so. Da können auch Politiker wie Olaf Palme oder Willy Brandt, die ich ja schätze oder geschätzt habe, die konnten nichts dagegen tun. Die wollten ja, dass das Nord-Süd-Gefälle verschwindet. Aber das ist einfach ein Prinzip. Wo Geld ist, kommt noch welches hin. Wo Mut ist, kommt noch welcher dazu. Das gilt für alles.
Wie könnte man, wenn man jetzt Geld oder Mut haben will, heißt es, sich da schon in der Nähe aufhalten? Du hast jetzt die Hotellobbys genannt. Wie wäre das? Also wenn man gesund ist, soll man sich mit Gesunden aufhalten. Wenn man nicht hinken will, nicht mit den Hinkenden gehen? Oder wie würdest du das jetzt formulieren als Gesetz?
Also wenn du gute Stimmung haben willst, umgib dich mit Menschen, die auch gute Stimmung haben. Ja? Wenn du mit Schwätzern dich umgibst, wirst du mit der Zeit ein Schwätzer. Das ist ja ganz offensichtlich. Also für dein Kind, ich würde mir immer eine gute Umgebung suchen. Ich sag das auch manchmal, ich mache ja auch Beratung in Geldingen und mit Pädagogik und so weiter, weil Patienten eben mitkriegen oder Kursteilnehmer, dass diese Prinzipien für alles gelten, ne? Nicht nur jetzt für die Medizin. Und wenn dein Kind einfach in dieser Schule nicht zurechtkommt und dann auch noch gemobbt wird, würde ich raten, wenn es irgend geht, nehmen Sie eine Privatschule, eine internationale Schule. Da bestimmen Sie das Umfeld und sind nicht dem ausgeliefert, was in Deutschland heute, nicht überall, aber doch an vielen Orten los ist. Also diesbezüglich, schau dir die Filme an mit dem Thema, das dich interessiert, wo du hin willst. Ich habe auch Filmbücher geschrieben, Spielfilmtherapie über Krankheitsbilder und die entsprechenden Filme. Oder Hollywood-Therapie über die Urprinzipien und die entsprechenden Filme.
Das heißt, das sind die Filme, wo man hin möchte, sind es dann die Filme, die das bespielen, was man selber als Spielfilm im eigenen Leben möchte? Oder was wäre das?
Dich fasziniert, was dich interessiert. Ich meine, du hast die Wahl. Willst du einen Feierabend haben, der diesen Ausdruck, diesen Namen verdient? Oder dieses Elendsende, was die Mehrheit hat? Wo das Primärelend, der Job, in Sekundärelend das Fernsehen übergeht. Dieses öffentlich-unrechtliche Programm, was da läuft zurzeit. Also, und das meine ich gar nicht so böse. Hannah Arendt, die Ikone der Rot-Grünen. Hannah Arendt hat gesagt, wenn man die Hälfte weglässt, ist man bereits ein Lügner. Mehr sage ich zur deutschen Mainstream-Presse nicht. Wenn man die Hälfte weglässt, ist man bereits ein Lügner. Das ist Original Hannah Arendt. Und ich meine, da wird mehr als die Hälfte weggelassen. Aber, naja, im Endeffekt ist es halt so, du hast ja eine Tendenz, du willst ja irgendwas, irgendwo hin. Und da musst du dir überlegen, wie kommst du da hin? Da würde ich immer raten, schau dir die Spielregeln an. Ja, wenn du die Spielregeln von dem Spiel nicht kennst, in dem du gerade drin bist, dann hat es wenig Sinn. Ja, das ist, schau, jetzt ist Fußball gerade angesagt. Die Fußballer, die kennen die Spielregeln. Wenn die nicht wüssten, dass in der Halbzeit Wechsel ist, Seitenwechsel, würden sie in der zweiten Hälfte nur Eigentore schießen.
Ja.
Aber die wissen das alle. Aber im Leben nicht. Da gibt's genug Leute, die bleiben in der Lebensmitte hängen und werden depressiv. statt umzukehren und wieder den Heimweg der Seele anzutreten. Das ist so, das machen wir zum großen Teil sowieso richtig. Und die, die es komplett verstanden haben und durchschauen, die sind einfach glücklicher und erfolgreicher. Denen geht's besser.
Das heißt, diese Spielregel kann man universell, Medizin, Gesundheit, Ernährung, Geld, Erziehung, Pädagogik, was du jetzt auch machst, kann man überall und einmalig lernen, wie beispielsweise durch dein Buch, was du jetzt gesagt hast, was so dick ist, aber dadurch, oder? Würdest du das so unterschreiben?
Du musst fast drei Bücher nehmen. Die Schicksalsgesetze, die Spielregeln, Schattenprinzip, sind die Fallen dabei und Lebensprinzipien ist eigentlich das offiziell dritte Buch in dieser Reihe. Sonst sind es auch, wenn du erst 15 Monate Ausbildung bei Unity oder 5 Wochen Kurse, das ist viel Stoff. Das musst du halt auch üben und dich einfühlen, da, um da reinzukommen, möglichst mit anderen zusammen und so weiter. Ich will nicht sagen, das geht zack so auf die Schnelle. Aber es geht natürlich. Und ich kenne niemanden, der zurückgekommen ist, der sagt hat, okay, es war zu lang und so, ich hätte es besser nicht gelernt. Das habe ich noch nie erlebt. Wenn das jemand mal verstanden hat, dann ist er immer froh, dass er es verstanden hat und bleibt dabei. Aber viele fangen das gar nicht erst an, weil es ihnen dann doch zu kompliziert ist oder so.
Woran, Rüdiger, würdest du denn sagen, erkennst du jemanden, der die Spielregeln versteht? Sind es dann zum Beispiel bei Schauspielern zum Beispiel, weil du gerade gesagt hast, Film, sind es dann die Schauspieler, die super erfolgreich sind? Bei Ärzten sind es die, die vielleicht wie du was ganz Eigenes gründen? Also woran, was sind die Marker, dass du erkennst? Oder ist es nur, dass sie gesund sind? Dass du erkennst, dass jemand...
Gesund ist mal ein Punkt. Der nächste Punkt ist aus meiner Sicht, dass du zufrieden bist, in Frieden damit. Und das nächste ist dann, dass du glücklich bist damit. Ich würde ja jetzt mit 75 nicht mehr arbeiten, wenn ich nicht Freude hätte, Arzt zu sein. Ja, die meisten gehen ja in Pension und sind fix und fertig. Was ich auch verstehen kann bei dem, was die machen und erleiden. Aber bei mir ist das nicht der Fall. Mhm. Ich hatte das Abiturjubiläum, 50-jähriges. Da waren sicher 100 von drei Klassen, 100 Leute da. Ja, die sind alle in Pension. Alle in Pension, fast alle kränklich, übergewichtig, viele. Also nicht glücklich einfach. Besuchen dann dauernd ihre Enkel und Kinder, die das gar nicht mehr mögen. Also ich habe mich so gefreut auf den Abend, aber es war jetzt nicht eine Freude. Mhm. Ja, die Mehrheit hat schon eine Tendenz. Ja, in Deutschland habt ihr das Mantra zum Beispiel, hoffentlich geschieht nichts. Ja, das ist ein so feiges Mantra, da geschieht dann auch nicht viel. Mhm. In Österreich haben wir das Mantra, passt schon. Das ist viel optimistischer. Mhm. Also ich habe die ersten 30 Jahre in Deutschland gelebt und jetzt die letzten 40, über 40 in Österreich. Das ist ein großer Unterschied. Die Italiener haben das Mantra, la dolce vita. Das süße Leben. Deswegen, ich meine, wir sind da gern, weil es ist angenehmer, bei La Dolce Vita zu sein, als hoffentlich geschieht nichts.
Ja.
Also ich meine, wie kann man sich so ein Elend zubereiten, wie die Deutschen sich gewählt haben in den letzten 20, 30 Jahren? Verstehe ich gar nicht. Aber ja, sie machen das und sie machen es immer wieder und jammern dann und Spötter sagen ja schon, es sind Jammerlappen gewachsen neben den Temporallappen. Die machen das nicht aus Absicht, natürlich nicht. Und ich fühle immer noch sehr mit den Deutschen. Also sind sicher die besten Handwerker, Techniker, Ingenieure auf der Welt. Die haben aus dieser Strafbezeichnung Made in Germany ein Markenzeichen gemacht. Aber sie wählen sich Politiker, die das immer wieder ruinieren. Ja, heute gibt es keine einzige Firma in Deutschland, die noch einen Computer produziert. Dabei hätte ein Deutscher den erfunden, Konrad Zuse. Ja, die ganze Ökotechnologie, das ist alles Erfindung deutscher Ingenieure, wird heute fast nicht mehr gebaut. Nicht, weil die schlecht bauen, sondern weil die Politiker wählen, die ihre Wirtschaft und Deutschland zugrunde richten, mit einer Konsequenz. Es ist beeindruckend. Ich sehe es jetzt von außen. Ja, also als Österreicher, der ich geworden bin, lebe ich jetzt über das halbe Jahr in Zypern und denke mir, wie kann man sich das antun? Und das Schlimmste für die Deutschen ist ja, scharenweise kommen sozusagen Flüchtlinge an in Zypern. Das sind nicht die, die Deutschland nicht brauchen kann. Das sind genau die, es brauchen kann. Die kompetenten, erfolgreichen, die haben die Nase voll von dem Theater. Das ist ja auch komisch, ne? Also das hat damit zu tun, es gibt schon auch so Charaktere. Mir ist das so klar geworden, ich habe die letzten beiden Bücher, die ich geschrieben habe, ist die stille Macht der Mythen, Band 1 und 2. In diesen, ja, früher in Heldensagen, sagten wir als Jugendliche, in der Mythologie findest du ja auch diese ganzen Gottheiten. Das ist vielleicht sogar der genussvollste Weg, das kennenzulernen, die Mythen. Kann man bei uns ja bestellen. Die stille Macht der Mythen. Da kriegst du einfach mit, warum vieles so läuft, wie es läuft. Ja? Nomen ist Omen, der Name sagt was. Und das Motto sagt was. Deine Haltung ist natürlich entscheidend. Also du kannst sehr viel tiefer gehen mit diesen ganzen Dingen. Die Spielregeln, die Gesetze, die Mythen und kannst dann deutlicher sehen. Aber ein bisschen viel für einen Podcast.
Ja, ja, aber also ich finde es gar nicht viel. Ich finde es unglaublich spannend. Gibt es denn eine Spielregel, die du meinst, Rüdiger? Du hast jetzt schon ein paar. Das waren jetzt, ich hoffe, ich wechsle jetzt nicht, weil du hast so vier Kategorien, die ich jetzt rausgehört habe. Hast du, gibt es noch eine Spielregel, die vielleicht, also wo du sagst, wenn es überhaupt eine Hierarchie der Spielregeln gäbe, was ich nicht glaube, was es gibt, aber wenn, die man auf jeden Fall...
Hierarchie. Also die wenigst wichtige von den drei wichtigsten ist mal das Gesetz des Anfangs. So wie es anfängt, so läuft es. Das siehst du zum Beispiel daran, also Ärzte fragen immer, wie hat es begonnen? Ihre Symptomatik, ihr Krankheitsbild. Industrieunternehmen, wenn die nicht richtig laufen, Geschäfte, machen die einen Neustart. Ja, ein Reset, wie man am Computer sagen würde. Das kostet viel Geld, aber sie wissen, das lohnt sich. Ja, so wie es anfängt, so läuft es. Wäre eine einfache Spielregel. Die nächste ist dann die Resonanz. Da haben wir schon gesagt, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Die Dinge kommen zueinander, so wie sie zueinander passen. Früher haben die Eltern die Beziehungen so gestiftet, ne, nach dem Motto, wir haben eine Brauerei, die haben eine Brauerei, braut's was zusammen. Wir haben ein Autogeschäft, die haben ein Autogeschäft, macht's ein großes Autogeschäft. Wir haben einen Hof, die haben einen Hof, so wurde es früher gemacht. Heute nicht mehr, heute ist die Liebe auf den ersten Blick. Am Anfang liegt alles. Aber das reicht nicht, ne? Danach kommt immer noch die Resonanz. Also man würde schauen, ob man dasselbe isst und gerne mag, sich zum Essen einladen, ob man beim Tanzen harmoniert. Man wird schon schauen, ob da Resonanz ist, ob man dieselben Interessen hat, dieselben Urlaubsziele anstrebt. Das ist Resonanz. Das ist eine Beziehung zum Wohl. Ja, da fühlt man sich wohl, wenn man dasselbe mag. Ne? Aber das ist auch noch nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist die Polarität. Gegensätze ziehen sich an. Und du brauchst da in der Beziehung auch, damit die hält, eine ganze Menge Spannung. Ja, wenn das nur gleich und gleich gesellt sich gern ist, wird es langweilig. Aber wenn Spannung da drin ist, Gegensätze ziehen sich an, dann hat das Dynamik. Aber das hält nur, wenn du das verstehst mit der Polarität, dass das, was dich an dem Typ so ärgert, mit dir zu tun hat. Und das, was den so ärgert, hat mit dir zu tun. Ja? Also letztlich entscheidet das Wichtigste der Gesetze, das Polaritätsgesetz, ob eine Beziehung hält. Mhm. Es ist schön, wenn am Anfang liegt alles, wenn es die Liebe auf den ersten Blick ist. Es ist prima, wenn Resonanz dazu kommt. Sagen die doch auch, sie mag Brokkoli, er mag Brokkoli, dann denken die schon, das wäre toll. Dabei mögen fast alle Brokkoli. Ja, er sagt, ich liebe dich, sie sagt, ich liebe dich. Boah, denken sie, das ist die große Liebe. Das ist Sucks und Quatsch. Aber ein kleiner Schritt Richtung Resonanz ist es. Und wenn sie sich für Musik interessiert und ich und noch dieselbe Richtung, ja, wenn er Techno und ich Klassik, ist es auch nicht günstig. Aber wenn wir beide, weiß nicht, Country mögen, dann ist das schön. Das ist Resonanz. Ja, dann können wir gemeinsam aufs Konzert gehen. Sonst sollte man das lieber lassen.
Okay, also ich finde, dieses das Gesetz des Anfangs ist damit auch gemeint, dass man am Anfang direkt erkennt, welche Potenz in der Sache liegt.
Ja.
Spannend. Ich würde gern, weil wir haben so viele Themen, Rüdiger, noch eine Sache fragen, weil ich das so spannend finde in den ganzen Büchern. Also wir könnten über jedes Buch wahrscheinlich schon so eine einzelne Podcast-Folge machen. Du sprichst ganz oft über die Seele. Und was ist denn die Seele? Und wie beeinträchtigt das Nichtleben unserer Seele möglicherweise auch Krankheiten oder das Nichtgehen des eigenen Seelenwegs. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Essen, Industriezucker, die Süße woanders suchen, hast du ja ganz am Anfang des Podcasts genannt, auch so eine Auswirkung davon ist. Aber nimm uns da doch mal mit. Was ist die Seele? Was kann die Seele? Und was passiert, wenn wir irgendwie gar nicht so viel mit unserer Seele zu tun haben?
Die Seele ist ganz persönliche, individuelle an dir. Ja, das ist eigentlich, das bist du. Das andere, dann erfüllst du einfach die Vorgaben der Gesellschaft, deiner Eltern oder so. Das sind ja vorbestimmte Dinge. Aber das, was du ganz persönlich bist, ja, was dir Freude im Herzen macht, was dir ermöglicht, dich zu verlieben, das ist schon deine Seele. Und es ist auch die Seele, die das umwandeln kann in Liebe, was ja ganz was anderes ist. Also die Seele ist das Persönliche. Wenn du es auf die Alchemie beziehst, dann ist der Geist, das ist was Überpersönliches. Der Geist des Weines, kennst du aus der Werbung, Asbach Uralt. Das ist Alkohol. Ja? Alkohol ist der Geist. Und der Körper ist, wenn du es verbrennst, was da übrig bleibt, die Asche, weiße Asche, das ist Körper. Und Seele ist, wenn bei der Pflanze zum Beispiel das ätherische Öl, das ist ganz persönlich. Ja, das ist ein hellblaues Öl oder ein rosa Öl oder so. Ganz individuell ist das sein Duft. So könnte man es über die Alchemie ganz sachlich definieren. Ansonsten ist die Seele halt das, was mit Gefühl zu tun hat. Auch mit Emotionen und so weiter. Ja, das andere, also zum Beispiel KI hat keine Seele. Roboter, die können halt unglaublich viel. Ja? Also wenn du einen Film anschaust, wie von Maria Schrader, Ich bin dein Mensch, dann staunst du, was die schon können. In Japan heiraten tausende von Männern Puppen, die KI inspiriert, also programmiert sind. Das ist alles aber eben nicht seelisch. Und deswegen in dem Film, Ich bin dein Mensch, schmeißt ihr zum Schluss raus, den Roboter.
Und meinst du, Rüdiger, wenn wir die Seele, du beschreibst ganz oft, dass die Seele ganz viel Einfluss hat, auch auf Erkrankungen, oder dass wenn wir nicht im Einklang mit der Seele leben, Dinge passieren. Was würdest du denn sagen, sind so Dinge, die dann passieren, wenn wir quasi diesen von außen oktroyierten Dingen tun oder wenn wir eben nicht unserem Parfümflakon, unserem ätherischen Duft folgen, den wir haben?
Ja, dann kommen wir von unserer Bahn ab. Wir sagen es ja auch, kommen wir auf die schiefe Bahn. Und das wird irgendwann zu einer Katastrophe führen. Griechisch Hekatastrophe heißt aber nur Umkehrpunkt. Wir können dann umkehren. Ich kenne das sehr oft, dass Menschen, die eine schwere Krankheit haben, einen schweren Unfall oder Krebs oder einen Herzinfarkt, dass die dann umkehren und einkehren zu ihrer Seele. Ich glaube ja, jeder von uns hat auch so einen Ruf bekommen. Das, was ihn zieht im Leben, wo er hin will, hin soll. Du bist ja sicher nicht als Podcasterin geboren worden, nehme ich mal an, sondern du hast irgendwas anderes gemacht. Irgendwas, was du entweder selbst wolltest oder was andere Eltern zum Beispiel oder so mit beeinflusst haben. Das kannst du eine Zeit lang machen. Ich mach's mal an mir. Ich komme aus einer Arztfamilie. Jeder anständige Mensch ist da Arzt geworden oder Theologe oder beides. So Albert Schweitzer, das war das Ideal. Und ich wollte das eigentlich gar nicht, weil ich war ein Hippie. Und wir wollten einfach überhaupt nicht machen, was die Eltern wollten. Und ich habe mich lange damit rumgequält. Und es war dann, mein Glück war eigentlich, ich hatte einen Freund, Mentor kann man sagen, Friedrich hieß der, ein Pfarrer, Friedrich Ehrers, mit dem hat Amnesty International Gruppe zusammen. Und der hat mal zu mir gesagt, auffällig oft sagst du, dass du nicht Theologe oder Mediziner werden wirst. Das musst du ja nicht. Aber warum sagst du das so oft? Und der habe ich dir so ein bisschen draufgestoßen. Und ich bin, Gott sei Dank, dann über den dazu gekommen, dass ich tatsächlich herausgefunden habe, ich würde gerne Arzt werden. Es ist nur, dass die wollen, dass ich das will, was mich hindert. Und dann hat mich das viel Mühe gekostet, es wirklich zu werden. Ja, also mich zu überzeugen, ich mache das jetzt, weil in mir will das alles Arzt sein. Und ich will nicht Architekt werden, hätte ich ja machen können. Oder Journalist, das waren so Alternativen. Aber im Endeffekt war es richtig, das zu machen. Auch wenn meine Eltern das gewollt haben. Also immerhin Chefarzt und Professor bin ich ja nicht geworden. Das hätten sie auch gewollt. Das war auch in dem Programm drin. Also, ja, hat das Freude gemacht, was ich gemacht habe. Und das hat aber rundum jetzt nicht so viel Freude ausgelöst. Ne? Das war jetzt nicht so die klassische Karriere. Ach, war eine kurze Zeit in der Klinik nur. Und habe dann angefangen, meine eigene Medizin zu machen. Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol. Das hast du schon erwähnt. Das ist eher so, wollte aus mir raus. Da habe ich auch meine Doktorarbeit drüber gemacht. Die wollten das aber gar nicht. Musste es dann immer wieder raus verbessern, das eigene. Also, klar, lächerlich, was bei uns als Doktorarbeit bezeichnet wird. Aber egal. Also, wichtig ist, dass du damit gut leben kannst und damit zufrieden bist. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf diese fast 50 Arztjahre, also bin ich zufrieden. Jetzt ist dieses 75 Jahre, wäre ich 75, ist es so ein Jubiläum, fast 50 Jahre Arzt. 5 Jahre mit Unity schon diese Ausbildung gemacht und so. Also, ja, sind für mich so 5, 25, 50, 75. Das sind markante Punkte, wo ich immer wieder Bilanz gemacht habe und geschaut habe, auch jetzt. Und da kann ich zufrieden sein. Sonst kommt das Schicksal damit zwischenrein. Bin ich mal ins Seil gestürzt beim Bergsteigen. Du hast so ein paar Zehntelsekunden Zeit, ob du überlebst oder nicht. Und dann zieht sich dein Leben so auseinander. Und dann siehst du alle möglichen Stationen deines Lebens. War für mich auch wichtig, mal da schon eine Bilanz zu ziehen. Und auch.
Hast du geändert? Also als der, weil das ist ja dann ein Unfall nach diesen Gesetzen, der dir passiert ist? Oder wie würdest du das einordnen?
Genau, auch so. Also ich habe schon sehr viel Abwechslung in meinem Leben drin gehabt, ne? Aber eher noch mehr und noch unkonventioneller. Ich habe für mich so einen Slogan entwickelt, delegiere alles, was auch andere können und staune, was die können und mach das, was nur du kannst und staune, was das bringt. Ja. Das ist sehr arrogant, weiß ich. Aber für mich hat das gestimmt. Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe relativ viel delegiert. Ich habe auch 3 Zentren in meinem Leben weitergegeben, verschenkt. Auch das Tamangar hier habe ich vor 2,5, 3 Jahren meiner Ex-Partnerin geschenkt, die das viel besser kann als ich. Und ich habe dann wieder den Kopf frei. Ja, und sie macht diesen ganzen Papierkrieg weiter, auch meinen mit. Bin ich total, total dankbar dafür. Da muss ich mich nicht mit belasten. Kann ich weiter das machen, was mir im Herzen Freude macht. Also das braucht dann immer aus meiner Sicht ein bisschen Mut. Aus der anderen Sicht, die halten es für doof. Ja, also wenn du Zentren für Millionen verschenkst, das bist du ja doof für die meisten. Aber das ist mir einfach egal. Ich finde es sogar so, von manchen Dummköpfen möchte ich gar nicht vermocht werden.
Ja.
Da lege ich ja keinen Wert drauf. Der hat ihr ganzes Leben jetzt nur der Kohle, dem Geld widmen. Das ist ja ein fatales Leben.
Ja.
Auch wenn es noch so viel ist, aber ich meine, ich habe dir solche auch schon beraten dürfen und müssen. Die sind ja gar nicht glücklich damit.
Was? Mit dem ganzen Geld meinst du?
Also ich kenne natürlich nicht die meisten Reichen, aber ich kenne auch Reiche, jemanden sehr, sehr Reichen. Und da kann ich jetzt nicht sehen, dass er davon glücklich wird.
Sagt man nicht auch, es ist gut, so viel Geld zu haben, dass man nicht drüber nachdenkt, dass das Geld einfach keine Rolle spielt? Also das ist doch das Ziel, oder? Dass es einfach keine Rolle spielt.
Ja, das hatte ich aber mit 32 schon. Da ist dieser erste Millionen-Bestseller rausgekommen.
Dann welcher war das? Krankheit
als Weg. Krankheit als Weg. Da habe ich zwar nur ein Drittel bekommen, obwohl es mein Titel ist und meine Gedanken, aber 2 Drittel geschrieben hat Detlefsen davon. Und der hat auch 2 Drittel bekommen. Aber es war so viel, dass das hat alle meine Geldsorgen vernichtet, falls ich welche hatte. Ich hatte gar keine.
Ja, wie schön. Dass du einfach frei bist, ne? Am Ende ist es ja Aber es ist spannend, dass dieser Multimillionär oder wo du gerade sagtest, dass es dann eher Probleme macht. Also das, ich glaube, vielleicht gibt es irgendwann diesen Punkt, da macht es keinen Sinn mehr, da verlierst du eher, wenn du anderes dafür aufgibst. Das ist immer meine Theorie dazu.
Das ist auch so. Das ist auch so. Eine Zeit lang als Student wird es mit deinem Verdienst, im Semester steigt immer besser. Also Stereoanlage kaufen, kannst du sogar eine R4 kaufen. Ja, das sind ja enorme Zuwächse. Aber dann, später, geht die Kurve nicht weiter so. Ja, sondern die geht dann flach und dann musst du einfach eine ganze Menge tun, um das Geld zu bewachen, was du alles hast. Ja?
Mhm.
Und wenn es noch mehr wird, dann musst du brauchst eine Armee für deine Kinder, sonst werden die entführt. Und das ist Theater, ja. Dann gehst du wieder bergab. Du brauchst immer mehr Geld, um immer weniger Lebensqualität zu haben.
Ja, und
also ich weiß nicht, ob das bei Jeff Bezos jetzt so ist, der Amazon da hingekriegt hat. Vor dem habe ich auch gewissen Respekt. Der hat lange Zeit rote Zahlen geschrieben. Und unsere schlauen Buchhändler haben ja gesagt, das wird nie was. Und ich habe ihnen immer gesagt, ihr werdet noch schauen. Und so ist es gekommen.
Ist er dann seiner Seele gefolgt? Weil das war er dann wie bei dir, wo alle sagen, du bist verrückt, dass du dein Haus in Österreich, dein Anwesen verschenkt hast an deine Ex-Frau. War das, meinst du, bei ihm dann auch so, dass er einfach weitergemacht hat?
Ich kenne da zu wenig.
Mhm.
Das kann ich nicht sagen. Also ich sehe bloß, dass der riesenlange Yacht fährt und ich meine, noch länger geht ja gar nicht. Die ist schon so lang, die Yacht. Ich habe viel Ärztekreuzfahrten organisiert. Die ist schon so groß, dass du wieder in viele Häfen gar nicht reinkommst. Damit, ja. Dafür hast du halt einen Tanzsaal. Mal glaubst du, den brauchst du in der Yacht. Und. Also das ist ja schnell überschaubar, dass das auch nachteilig wird.
Zum Ende des Podcasts gibt es noch eins, Rüdiger, wo du sagen würdest, das war so toll, was du gesagt hast mit dem Unfall und mit dem Darm, dem Magen, was man mag. Gibt es noch so ein letztes, was du noch teilen magst?
Es gibt viele so einfache Tipps. Ich würde immer mal schauen, ob du durch die Nase atmest. Und wenn du durch den Mund atmest, klebe ich dazu über Nacht. Mundatmer sind ganz schlecht dran, auf die Dauer. Schauen doof und so einfache Dinge. Es gibt eine Bürste, die kostet so viel wie ein Taschenbuch. Bürste dich morgens und abends damit ab, bevor andere dich abbürsten.
Trockenbürste meinst du?
Was?
Trockenbürste meinst du? Oder?
Ja. Ich mache das seit Jahren und das ist wirklich sehr, sehr... Und nimm ruhig die unsympathische von mir da, mit diesen harten Borsten.
Ach, du hörst auch.
Was?
Du hast selber eine, weil ich habe auch eine, ich mache das immer jeden Morgen und alle denken immer, ich bin verrückt und ich finde das allerreinigste, ich kann das Adjektiv auch schon mal so richtig, ich weiß nicht, was da ist, aber irgendwas passiert da mit dieser Trockenbürste, auch im ganzen Gesicht und man wird irgendwie sogar jünger dadurch. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Haut wird sogar besser und alles wird besser.
Es wird auf jeden Fall besser, ob du jünger wirst, das kann ich jetzt nicht, weiß ich nicht, aber ich mache es seit Jahren und da gibt es Leute, die fangen damit an, um ihre Kniegelenksarthrose oder ihre Hüftgelenksarthrose zu bessern und die müssen dann nicht operiert werden.
Ach krass.
Sie schieben es auf, dann können sie es. Es ist ein Segen, dich zu bürsten. Es ist ein Segen, durch die Nase zu atmen. Es gibt viele so kleine Tipps. Das wären zwei so klein.
Ja.
Die Urprinzipien kriegen wir jetzt nicht hin. Da muss man sich dann schon eher so die heilsamen Tugenden, dieses dünnere von den Büchern im Heilkundezentrum bestellen.
Ja.
Oder du kannst das Ganze auch anschauen. Mit den Stille Macht der Mythen. Ja, weil das sind ja auch die Urprinzipien. Da sagst du halt dann Mars dazu, statt Aggressionsprinzip.
Ja. Rüdiger, und noch eine wirklich allerletzte Sache. Für jemanden, der industriezuckerfrei werden will, was wäre der eine Satz zur Motivation, die du ihm sagen würdest, wenn er jetzt bei dir vielleicht wäre, sagen würde, ja, ich würde auch am liebsten wie du glutenfrei Bio, ohne Pestizide, ohne Industriezucker. Ich würde das auch gern machen. Was wäre der eine Satz, dem du ihm sagen würdest?
Gehe ich mit dem Urprinzip der Venus, Aphrodite. Von gleich an, schau dir mal heute Abend den Film an Don Juan de Marco.
Mhm. Darum geht es dann darum, oder?
Es geht um die Liebe, um Eros, Aphrodite.
Mhm.
Ja, Venus, das ist das Urprinzip dahinter, hinter dem Zucker. Die Süße des Lebens.
Suche nach Zucker.
Bring Süße in dein Leben hinein, aber kein Industriezucker. Und gar kein Zucker.
Und isst du gar keine Früchte dann auch, nur so als Frage?
Doch, doch, ich esse gern Früchte. Ich habe gerade vorher, habe ich gesagt, ein Kilo Himbeeren geerntet. Ja. Also, ja, habe ich total gern. Das spricht auch aus meiner Sicht gar nichts dagegen. Du brauchst ja keine übergezüchteten, nehmen jetzt Mangos. Da gibt's eine neue Variante aus dem Kibbutz in Israel. Die sind so hochgezüchtet auf Zucker und ohne Fasern, dass es auch schon wieder schädlich ist, aus meiner Sicht. Wenn du Äpfel willst, nimm Boskop, Grafensteiner und solche Äpfel, haben wir unseren ganzen Riesengarten voll. Die Golden Delicious oder Granny Smith, sowas würde ich gar nicht essen.
Pink Lady, ne? Das sind die Chips.
Das ist einfach, ja. Das ist dann überzüchtet und dann ist zu viel drin, dann kannst du auch zu viel Fructose kriegen und so weiter, ne? Du kannst ja, Paracelsus hat schon gesagt, in der Dosis liegt das Gift.
Ja.
Du kannst zu viel Wasser trinken, ja? Das kannst du machen. Zu viel Salz essen. Aber die sind ja deswegen nicht schädlich, was man so ist.
Ja. Aber Zucker ja, Industriezucker ja, oder? Da ist es mit dem Paracelsus.
Das ist keine Mengensache. Jede Form von Industriezucker ist total verkehrt, total schädlich.
Ja. Rüdiger, ich danke dir total. Ich werde alles zu deinen Büchern, zu deinem Kurs, ich werde alles verlinken. Es war total inspirierend. Ich freue mich, du begleitest mich schon seit vielen Jahren und ich habe, wie anscheinend viele deiner Hörer, wirklich Krankheit als Symbol richtig so stehen. Auch wenn irgendwas ist, gucke ich immer, was ist los, das habe ich. Das hat mir schon echt oft geholfen. Also ich glaube, seitdem ich jetzt industriezuckerfrei bin und mit dir, mit deinen Büchern, ich war bis auf einmal Corona nie krank. Also wirklich auch seit 7, 8, 9 Jahren.
Gratuliere.
Danke dir.
Bitte gern. Alles Gute. Lea.
Ihr Lieben, ich hoffe, es war eine spannende Folge für euch und ihr seid mindestens genauso inspiriert wie ich. Ich verlinke dir auf jeden Fall alles in den Shownotes und wirklich, es gibt so viel, was es zu entdecken gibt, neben dem Zuckerfreiwerden, neben diesen ganzen wirklich unglaublichen Auswirkungen. Und ich fand so schön dieses Gefühl oder dieses Stichwort Spielregeln im eigenen Leben, in der eigenen Ernährung und clever zu spielen. Ich verlinke euch alles zu Rüdiger Dahlke in den Shownotes. Schaut unbedingt vorbei und wollte so gern mit euch teilen. Ihr wisst, ich erzähle immer gerne von Dingen, die ich gerne nutze, die mir unglaublich gut schmecken und die vor allen Dingen ohne Industriezucker sind und einfach den Alltag so erleichtern. Und mein Podcast-Partner ist in dieser Folge zum allerersten Mal Three Beers. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Das sind Overnight Oats, komplett ohne Industriezucker, kein Aroma. Und ich weiß noch, ich habe das vor 3, 4 Monaten entdeckt und war wirklich so, wie, da ist nichts drin. Wie Porridge, Tiramisu, Porridge, Kokosnuss, wie. Und ich gehe wirklich ja jede Zutatenliste so richtig 10-mal durch und denke, okay, irgendwo ist doch ein Haken. Und also ich war wirklich begeistert, weil deine Zutaten wirklich an Süßung ausschließlich Datteln sind. Also die Zutaten sind wirklich Haferflocken, getrocknete Dattelstücke, Kakaopulver stark entölt, also was wir immer nutzen, geröstete Kakaostücke, also wirklich alles so richtig Nature. Ich weiß, es ist zum Frühstück, aber ich habe es tatsächlich am Nachmittag gegessen, weil ich es so lecker finde. Es ist so eine richtige Protein-Ballerstoff-Bombe. Wenn ihr Lust habt, schaut super gern vorbei. Ich habe den Rabattcode Leandra15, da bekommt ihr 15% Rabatt auf alles. Der Link ist unten. Es ist so crazy, was es für Sorten gibt. Also es gibt nicht nur ein Tiramisu, auch sowas wie Peanut Brownie, Nussecke, Bananasplit, alles immer nur einzige Süßung, Datteln. Und ja, ich freue mich riesig, wenn wir uns hören bei Instagram @zuckerfreibeginnekopf. Ich wünsche euch jetzt bis dahin eine ganz, ganz gute Woche und freue mich, wenn wir uns bei Instagram sehen und hören und sag jetzt alla prossima, ihr Lieben, denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.